ukrainische Verteidigungsminister wurde abgelöst letzte Woche. Es hat sich also angekündigt, schon vorher, auch hinter vorgehaltener Hand, dass Selenskyj wieder das Kabinett umbauen möchte. Schon früh waren auch unterschiedliche Erklärungsmodelle im Raum. Einerseits quasi die Erklärung, dass Fedorov mit Sirskyj nicht zusammenkommt, dass sich beide nicht verstehen. Fedorov, der junge, knapp über 30 Jahre alte Verteidigungsminister, der auch versucht, dieses starre System des Militärs zu durchbrechen, während Sirskyj, der für dieses starre militärische System steht, versucht hat, hier das im Prinzip zu bekämpfen oder nicht zuzulassen. Sei jetzt dahingestellt, was die wirkliche Ursache war. Was mir wichtig ist und was zu transportieren ist, ist, dass Fedorov einer der wesentlichen Architekten des Erfolges der Ukraine der letzten Monate war. Jetzt kann man natürlich argumentieren, viele Dinge, die Fedorov schlussendlich umgesetzt hat, wurden schon von seinen Vorgängern ersonnen. Das mag sein, aber er war die Person, die das wirklich angetrieben hat. Er war wie der Mark Zuckerberg der Ukraine, quasi so ein Tech-Nerd, der wirklich darauf geachtet hat, dass hier was vorangeht. Er war es übrigens auch schon als Minister für digitale Agenten, der damals auch mit Musk gesprochen hat über die Verwendung von Starlink. Starlink, von dem ja auch Selenskyj selber sagt, das ist das Blut unserer Streitkräfte, ohne dem geht also gar nichts. Das hat also unter anderem damals Fedorov auch im Prinzip initiiert. Aber Fedorov ist auch der Architekt des Versuchs der Isolierung der Krim durch diese Angriffe auf operativer Ebene, auf die logistischen Versorgungslinien der Ukraine. Er ist der Architekt dieser Mid-Range Strikes, also dieser Mittelstreckenangriffe. Er ist der Architekt unter anderem der Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen wie zum Beispiel Palantir, die ja mit den Systemen Maven und Prisma im Wesentlichen die Ukraine ganz massiv unterstützen beim Angriff auf Russland und bei der Abwehr von russischen Angriffen. Er hat dieses Brave One Portal eingeführt, wo also die einzelnen ukrainischen Streitkräfteformationen ganz gezielt Drohnen einkaufen können über ein Punktesystem. Das hat er auch noch ausgebaut im Sinne von, dass also Streitkräfte im Prinzip Führung aus seiner Sicht so basiert, dass es ein Belohnungssystem gibt, also Punkte, die man sammeln kann, wenn man erfolgreich ist, wo man sich dann wieder quasi aus dem Brave One Konglomerat dann Produkte kaufen kann. Er hat die Drohneninnovationen vorangetrieben. Er hat das Langstreckenprogramm der Drohnenproduktion vorangetrieben in Kooperation mit europäischen Unternehmen. Das ist der Grund, warum wir jetzt täglich erleben, dass doppelt so viele ukrainische Drohnen einfliegen nach Russland, wie die Russen zurückfliegen lassen. Wobei wir schon kurz erklärt haben, was der Hintergrund ist, warum die Russen da jetzt in der Produktion zurückgegangen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Fedorov war aus meiner Sicht eine entscheidende Person. Und man sieht das auch in der Ukraine, dass auf sehr viel Kritik gestoßen ist. Also nicht nur, dass so viele ukrainische Blogger sich hier sehr negativ geäußert haben. Es gab auch Demonstrationen auf den Straßen, wo man also quasi seinen Missfallen ausgedrückt hat. Es war dann sogar so, dass Selenskyj gezwungen war, zu überlegen, ob Fedorov nicht eine Folgefunktion hat, die den Streitkräften, also der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine dienen kann. Und es gibt sogar Gerüchte, dass Sirskyj möglicherweise vor einer Ablöse steht. Wobei auch hier wieder zu sagen ist, es ist natürlich immer schwierig, in einem Rennen laufend das Pferd zu wechseln, weil das natürlich dann Implikationen mit sich bringt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht war die Ablöse von Fedorov eine Entscheidung, die man aus historischer Sicht vermutlich in der Nachschau kritisch bewerten wird. Was natürlich Fedorov auch so beliebt gemacht hat, ist ein Ansatz, der ihn natürlich sympathisch gemacht hat. Und er hat gesagt, wir haben ein Problem mit unseren verfügbaren Soldaten im Sinne von einer begrenzten Mobilisierungsfähigkeit. Alleine schon aufgrund der demografischen Herausforderungen der Ukraine im Vergleich zu Russland. Also quasi 33 Millionen Menschen versus quasi 143 bis 148 Millionen Menschen. Und er hat gesagt, wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden also nicht weiter versuchen, Soldaten zu rekrutieren oder das Rekrutierungsalter senken, sondern Mobilisierung für mich bedeutet, dass wir quasi den Soldaten durch den Roboter ersetzen. Und er war es, der quasi dafür gesorgt hat, unter anderem über diese Brave One-Plattform, dass die ukrainischen Verbände durch Bodenroboter unterstützt worden sind, durch also Drohnen in großen Stückzahlen an der Front. Und seine Idee war, wenn die Russen pro Monat 35.000 bis 40.000 Mann an die Front bringen, dann müssen wir bis zu 50.000 neutralisieren, um diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Und das machen wir vor allem durch den Einsatz von Drohnen und nicht durch den Einsatz von Soldaten. Und mit vielen Ukrainern, mit denen ich gesprochen habe, gerade auch Militärs, für die war das natürlich sympathisch. Als jemand, der quasi schon mehrere Jahre an der Front ist, ausgelaugt und sieht, dass quasi hier er das Gefühl hat, dass er gegen eine schiere Übermacht kämpft, der Russen, die nicht bereit sind, trotz hoher Verluste quasi nachzugeben, da ist es natürlich sympathisch, wenn jemand kommt und sagt, schau her, wir versuchen quasi dich zu unterstützen, aber wir machen das durch Drohnen und Roboter und die sind mittlerweile so gut in der Technik auch baubar, dass sie Erfolg erzielen. Das ist ja auch das, wo sich hier so viele Streitkräfte im Westen, auch gerade in Europa, noch immer schwer tun zu verstehen, dass es quasi hier im Schlachtfeld momentan wirklich nicht nur evolutionäre, sondern zum Teil auch revolutionäre Schritte quasi sich also quasi abspielen. Hat man auch gesehen bei dieser von immer initiierten Mittelstreckenkampagne, wo KI-gesteuerte Drohnen Jagd auf die russischen LKWs machen. Das war möglich damals mit einer Kooperation mit Eric Schmidt, dem ehemaligen Google-CEO, aber das Ergebnis sehen wir jetzt im Wesentlichen. Ja. Aber das war der Grund, warum Fedorov so beliebt war. Und wir haben schon auch vorher Demonstrationen gesehen, so wie wir es jetzt gesehen haben, quasi gegen die Ablöse von Fedorov. Und diese Demonstrationen waren zum Beispiel gegen die Rekrutierungsmaßnahmen der ukrainischen Streitkräfte, weil Sie kennen diese Bilder, wo man quasi gefühlt einfach Männer von der Straße ins Auto zieht. Man darf also nicht vergessen, das ist im Prinzip oft die Exekution eines Einberufungsbefehls, den wir da hier sehen. Aber das Problem ist natürlich, dass den Ukrainern dieses Personal ausgeht. Und hier war Fedorov der eine sehr, sehr verlockende Idee versucht hat umzusetzen. Ja, da gibt es jetzt natürlich eine Reihe von Spekulationen. Die russische Propaganda ist voll davon und erzählt quasi, dass Fedorov versucht hat, das korrupte System zu durchbrechen und dass das dem korrupten System nicht gefallen hat. Das ist die russische Propaganda. Ukrainisches Narrativ ist unter anderem, Selenskyj sagt es auch, dass Fedorov diese Mobilisierungsziele nicht geschafft hat. Das ist auch das, was ich vorher erklärt habe, dass Fedorov einen anderen Ansatz hatte, also nicht rein quantitativ die Zahl der Soldaten zu steigern, sondern die Quantität der Kämpfer zu steigern, indem er den Soldaten einen Roboter zur Seite gestellt hat. Das ist also das ukrainische Narrativ. Also er hat nicht geliefert, das, was man von ihm wollte. Fedorov selber hat sich immer wieder geäußert. Fedorov selber hat angesprochen, dass aus seiner Sicht das Militär zu starr ist und auch zum Teil korrupt und dass das durchbrochen werden muss. Er hat das jetzt nicht zu direkt gesagt, sondern oft zum Teil etwas diplomatischer. Aber wir sehen natürlich hier auch klassisch diesen Kampf jung gegen alt, also alte herkömmliche Ideen, die an ihre Grenzen kommen und junge Innovation, die versucht, es zu durchbrechen. Und das ist etwas, das sich ja als roter Faden durchzieht, auch durch andere Konflikte. Sehen Sie jetzt zum Beispiel auch wieder das Beispiel des Iran-Konflikts, wo wir sehen, dass das mächtige US-Militär sich schwer tut, gegen die trotz allem innovativ kämpfenden Iraner zu bestehen. Auch jetzt am Wochenende wieder 3 tote US-Soldaten, wo man sieht, dass quasi mit diesen neuen Methoden der Kriegsführung, wenn sie innovativ eingesetzt werden, man tatsächlich plötzlich als Underdog einen Hebel hat, mit dem dann große Mächte kaum umgehen können. Ja.